Matthias Baumann, Medienproduzent, Komponist, Medienpädagoge, gibt hier an der Hochschule auch Seminare zu Trickfilm und Hörspiel. Jetzt hat er ein neues Faible entwickelt, und zwar ein Faible für die Türkei. Matze, wie kommst du plötzlich zur Türkei?
Das ist eigentlich eine ganz witzige Aktion gewesen. Und zwar wusste ich von der Türkei relativ wenig bis nichts, bis meine Kollegin Barbara Davids letztes Jahr so eine 5-Tages-Städtereise unternommen hat nach Istanbul. Und die kam zurück und war vollkommen hin und weg und hat gesagt, das ist mein Land, das ist meine Stadt, du musst unbedingt mal mit, lass uns da filmen. Sie hat selber auch sehr viel gefilmt, sie war in der Woche da, wo die Taksim-Proteste angefangen haben. Und dann sind wir mehr oder weniger spontan ins Reisebüro und haben gesagt, okay, wir wollen beide dahin und wir filmen dort.
Ihr seid einen Schritt weiter. Ihr macht jetzt ein Filmprojekt zum Thema Märchen.
Also wir wollten die Türkei irgendwie zeigen. Und zwar möglichst so, wie sie nicht in diesen Dokumentarfilmen, ach wie schön ist Antalya und die Sonne und überall Touristengebäude und so, sondern so ein bisschen versuchen zu zeigen, wie die Türken uns begegnen. Und haben dann überlegt, was ist denn so das Authentischste, was eine Kultur irgendwie ausmacht, und dann sind wir auf die Idee gekommen, das sind eigentlich meistens die Märchen. Also so jede Kultur, jede Nation hat ihre eigenen Märchen und haben gedacht, okay, das müsste doch die authentischste Möglichkeit sein, den Leuten nahezubringen, möglichst verschiedene Leute aller Schichten, allen Alters, die uns Märchen erzählen, die quasi ihr Land ausmachen. So sind wir auf die Idee gekommen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre in die Türkei und ich lasse mir Märchen erzählen von Leuten, die da leben, dann erzählen die die Märchen auf Türkisch, nehme ich an.
Ja.
Sprichst du Türkisch?
Nein.
Stelle ich mir als ein Hindernis vor, wenn mir jemand ein Märchen auf Türkisch erzählt?
War es zumindest in Istanbul nicht. Außerhalb Istanbuls war es ein bisschen komplizierter, ging aber auch. Wir haben es meistens so gemacht, dass wir wirklich morgens aus dem Hotel raus sind und losgezogen sind und guckten, was der Tag uns bringt. Wir wussten ungefähr, dass wir ein möglichst breites Spektrum haben wollten an Menschen, die uns das erzählen, und sind dann einfach durch die Straßen Istanbuls gelaufen und haben uns treiben lassen und dort die Leute dann entdeckt. Und wenn wir also jemanden hatten, dann haben wir erstmal versucht, mit dem irgendwie reden, so gut es möglich war, und haben dann relativ schnell immer irgendjemanden auf der Straße gefunden, der uns übersetzen konnte. Das war also zum Beispiel ein Filmteil, an dem wir gerade schneiden. Das ist eine alte Dame, die dürfte so zwischen 80 und 90 Jahre sein. Die bäckt, und zwar so Teigfladen, in die man sich alles Mögliche einpacken lassen kann. Die uns ein schönes Märchen erzählt hat von Nesruddin Hoxha. Und die, da haben wir mit Händen und Füßen im Prinzip angefangen. Und dann hat die irgendwann, das ist immer toll, wenn jemand, der so richtig türkisch-rustikal aussieht, wie unser Klischee es uns irgendwie sagt, plötzlich ein Smartphone aus der Tasche zieht und ihren Sohn anruft und sagt, Junge, komm her, ich brauche jemanden, der mich übersetzt. Hier gibt es Leute, die wollen irgendwas von mir wissen und ich habe keine Ahnung. Und so ergab sich das eigentlich meistens, dass wir irgendwelche Leute gefunden haben, die für uns dann quasi diese sprachliche Barriere niedergerissen haben. Und da ergaben sich ganz, ganz fantastische Sachen.
Jetzt hast du 4 oder 5 Sachen angesprochen, die ich spannend finde. Also zum einen gab es wohl offenbar eine große Offenheit von den Leuten, auch mit euch zu kommunizieren, mit Händen, Füßen und mit Hilfe von Übersetzern.
Also die Offenheit ist auch was, was mich, der ich ja das erste Mal in der Türkei war, wahnsinnig fasziniert hat. Die Leute, das sind schon die Blicke, wenn du durch die Straßen läufst. Die Leute gucken dir gerade ins Gesicht. Die lächeln dich an und sind auch, wenn sie jetzt in Kappadokien, wo wir auch waren, war es dann so, dass wir da an manchen Ecken schon eher etwas aufgefallen sind. Also eine Dame um die 60 und ein Mann um die 40, die zusammen reisen und mit Kameras unterwegs sind.
Und sich ein Zimmer mieten.
Ja, genau. Und das war dann so, also die waren dann auf eine Art und Weise neugierig, aber jetzt nicht auf eine unverfrorene oder unangenehme Art, sondern das ist einfach so, kenne ich nicht. Will ich wissen. Und man wurde dann auch, oder wir wurden dann vor allem auch sehr oft angesprochen, so, was wir da eigentlich machen, weil die Kameras waren ja für alle Welt sichtbar, also wir haben nicht uns versteckt. Und diese Offenheit, die hat uns natürlich sehr geholfen, dass die auch ein Interesse hatten, gerade an dem, was wir da tun.
Jetzt ist ja im Augenblick in der Türkei nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die Stimmung ist schwierig, politisch sensibel. Und du hast gerade Nesruddin Hoxha auch angesprochen. Wenn euch Leute solche Märchen und Geschichten erzählen mit durchaus revolutionärem Hintergrund, Wie war das dann zum einen für euch als Filmemacher und zum anderen aber auch für die Leute, die sich ja da in der Öffentlichkeit dann präsentieren mit diesen Geschichten?
Also das war natürlich was wir mit denen vorher abklären mussten. Deswegen brauchten wir auch dann immer jemanden, der für uns dolmetschen konnte, weil die Aufnahmen, die wurden dann in Türkisch gemacht. Die haben wir also hier dann quasi synchronisiert mit Untertiteln. Aber die mussten natürlich vorher wissen, was wir damit wollen. Und das heißt, die das machen, die machen das auch nach wie vor freiwillig. Und es gab natürlich schon auch Aufnahmen, wo sie dann im Nachhinein nochmal erklärt haben wollten und dann gesagt haben, nee, das ist mir zu heiß. Also es ist nicht so, dass wenn man eine Geschichte von Nesrettin Hoca erzählt, dass man dann postwendend verhaftet wird in der Türkei, auch heute nicht. Aber es ist natürlich so, dass man schon manchmal Acht geben muss, was gerade übers Internet verteilt wird.
Ja, ihr habt auch ein Beispiel von einem SAS-Spieler, der das Lied, das ja auch von Nesrettin Hoca, Juch Juch spielt.
Das ist nicht von Nesrettin Hoca. Ich weiß leider den ursprünglichen Komponisten gerade nicht, aber das ist ein Lied auch, was in der Türkei gerade durch die Proteste und die Widerstandsbewegung wahnsinnig beliebt auch ist. Also deswegen auf YouTube, man hat erstmal, glaube ich, 16 Seiten nur mit Juch Juch. Und das ist ein Lied, das immer so diese Korruption und so auch anprangert. Das ist von 1800 irgendwas, glaube ich, also schon sehr alt. Aber
übersetzt
wieder,
heißt Juch Juch Pfui Pfui. Ne?
Ja.
Das hören wir uns jetzt mal an. Özer Serensin hat das Stück gespielt auf seiner SAS. Juch Juch.
Değilim, Arap kesmedim, kuvvetliyi tutup zayıf ezmedim. Yuh yuh, yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp soyanlara, insana kıyanlar, yuh nefsine uyanlara.
Juch Juch, ein im Augenblick sehr populäres türkisches Lied. Wir haben im Studio zu Gast Matthias Baumann. Er ist gerade dabei, ein Filmprojekt in der Türkei zu machen. Seid mit sehr viel Offenheit selbst in die Türkei gefahren und habt entsprechend sehr viel Offenheit von den Leuten vor Ort erfahren. Euch haben Menschen Märchen erzählt und daraus macht ihr jetzt ein Filmprojekt. Wie kann ich mir diesen Film vorstellen, Matthias?
Die Idee ist eigentlich, es soll ein Dokumentarfilm werden. Also ich habe ja vor der Musik schon gesagt, es soll so ein bisschen versuchen, die Türkei ein bisschen hinter dem Tourismus und hinter dieser ganzen Presse, die wir gerade haben, darzustellen. Es wird aber kein üblicher Dokumentarfilm sein, wie man es kennt, so mit Off-Text und so weiter, sondern wir wollen versuchen, möglichst viel die Märchen für sich selber sprechen zu lassen. Also Barbara Davids hat da auch schon angefangen, die ersten Szenen zusammenzuschneiden. Wir machen da so ein bisschen Arbeitsteilung vor Ort. Film- und Dreharbeiten und Planung machen wir zusammen. Und jetzt ist es quasi die Phase, sie schneidet den Film und ich komponiere die Musik dazu. Und so bringen wir das dann jeden Tag aufs Neue zusammen. Also es wird quasi ja so Episoden sein, ne? Also man reist von verschiedenen Orten zu anderen, trifft dort diese Menschen und die erzählen quasi in Märchenform was von sich.
Jetzt kann ich mir vorstellen, du hast gerade gesagt, du machst die Musik zu dem Film, europäische Musik und naja, also jetzt gerade die türkische Musik, das sind ja schon zwei ja, relativ große Unterschiede. Ist es schwieriger für dich, dich da reinzudenken oder eine besondere neue Herausforderung?
Ja, sicher. Also es ist ja so, es ist eine Musik, wie ich sie eigentlich jetzt so von Kind auf nicht kenne. Eine, wie ich finde, sehr, sehr wunderschöne Musik, die ich dort kennengelernt habe, die ich aber natürlich nicht so ohne weiteres reproduzieren kann, sodass dann im Endeffekt so ein bisschen eine musikalische Mischung rauskommt zwischen türkischen Elementen und aber auch europäischen. Weil ich kann natürlich meine Herkunft auch nicht verleugnen und so tun, als wäre ich jetzt Türke. Das will ich auch gar nicht. Also das haben Barbara Davids und ich uns auch klar gemacht. Also wir wollen nicht so tun, als wären wir jetzt Türken, sondern es soll so sein, ein Film von uns, die wir von Deutschland kommen, über die Leute, wie wir sie dort kennengelernt haben und wie wir sie den Menschen zeigen wollen. Und so ist das mit der Musik natürlich auch. Also es ist immer so eine Mischung zwischen unserer Kultur und der Kultur, die wir dort gesehen haben.
Habt ihr denn schon einen Abnehmer für den Film?
Nein, also wie das ganze Projekt ist das alles bei uns sehr, wie soll man sagen, einfach auf Herz gebaut. Also es gibt schon Leute, die da gesagt haben, hey, also wenn das mal fertig ist, wir hätten da Interesse. Man darf ja immer nicht sagen, wer, sonst sagen die dann, man hätte sie zu was verpflichtet. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber die also von den Fragmenten, die es bisher gibt, eigentlich sehr angetan waren, zwischen Heulen und auch Lachen. Also wir haben traurige Geschichten, wir haben auch lustige Geschichten drin. Das ist ja auch so, also die türkische Kultur ist ja keine ausschließlich traurige oder so, sondern das ist eine sehr lebensfrohe Kultur. Das heißt also, wird dieser Film sein. Und ich denke, das könnte eventuell Fernsehen sein. Wir möchten ihn auf jeden Fall gern im Kino zeigen. Der wird wahrscheinlich so eine Stunde 15 im Endeffekt lang werden. Und wir werden jetzt auch im Sommer nochmal da sein und noch weiter filmen, weil wir jetzt gerade auch immer merken, okay, wir brauchen hier noch ein paar Bilder oder irgendwelche Schwenks, die das besser illustrieren.
Ja, nimmst mir gerade meine Frage vorweg. Wohin geht die Reise ein nächstes Mal? Ich weiß, dass dein Herz unter anderem für Kappadokien schlägt, was ja natürlich eine grandiose Landschaft ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Kappadokien nicht jedem bekannt ist. Gib uns mal einen auditiven Eindruck über die visuelle Landschaft in Kappadokien.
Wie soll ich das beschreiben? Also in Anatolien ist wahrscheinlich auch noch, sind wenig Leute gewesen. Es ist ein fantastisches Land. Wenn man zuerst durch Anatolien fährt, da kommt man dann nach Kappadokien. Das ist, wenn ich jetzt hoffentlich erzähle ich nichts Falsches, ein Teil davon. Dann ist es hügelig und sehr Steppenlandschaft. Also es ist in Anführungszeichen sehr leer. Jetzt nicht im negativen Sinne, aber es ist unglaublich weit. Und dann, wenn man nach Kappadokien reinkommt, das ist eine ehemalige Vulkanlandschaft, dann wird es plötzlich sehr bergig. Und was an Kappadokien das Besondere ist, die haben ein ganz bestimmtes Mineral, aus denen die Hügel und Felsen sind, die im Laufe der Jahrtausende zu unglaublich fantastischen Formen geschliffen worden sind vom Regen, von der Erosion und vom Wind. Das heißt, man kann sich wirklich vorstellen, es hat lauter so Kegel, die wie Zuckerhüte in der Gegend stehen. Und was an Kappadokien das Besondere ist, dass die Menschen diese geologischen Gegebenheiten genutzt haben. Das heißt, die haben viele dieser Kegel ausgehöhlt und haben drin gewohnt, tun das auch bis heute. Also es gibt sogar Hotels, wo man in einer Höhle bzw. in solch einem Kegel wohnen kann. Und aber viele dieser Kegel also sind leer und diese Landschaft ist überall mit quasi Zivilisationsspuren durchsetzt und es ist stellenweise niemand mehr da. Also es gibt so ein paar Zentren in Kappadokien, wo es viele Menschen hat. Sobald man 5 Kilometer rausgeht, ist es plötzlich sehr, sehr leer und sehr, sehr spannend.
Stelle ich mir als eine gute Kulisse für einen Film vor, mal auf jeden Fall. Märchenhafte Landschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Matthias, wenn der Film hier in Freiburg im Kino zu sehen ist oder auch im Fernsehen, werden wir natürlich im Radio darüber berichten. Wenn Hörerinnen oder Hörer Interesse haben, jetzt sich an euch zu wenden, dürfen sie gerne auch an uns schreiben unter campus@ph-freiburg.de. Matthias, ich danke dir für deinen Besuch im Studio und wünsche viel Erfolg. Bin sehr gespannt auf die Bilder aus der Türkei, vor allem aus Kappadokien. Und jetzt geht's hier musikalisch weiter mit Ira May.